Einen wunderbaren, schönen Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen auf Unfollow Me, deinem Podcast für eine Selbstentfaltung. Genau, es ist mir noch nie passiert, aber das ist mir jetzt heute echt zum allerersten Mal passiert. Ich muss jetzt meinen Kaffee trinken. Ich habe es geschafft, meinen Wecker so einzustellen, dass er zwar pünktlich weckt, ich den nicht überschlafe, dass ich ihn mitbekommen habe, dann eine neue Uhrzeit, also nicht keine neue Uhrzeit, sondern einfach eine spätere Wecker aktiviert habe, die anscheinend überschlafen habe, ja, aufwache, indem ich meine Freundin aus dem Bett reißt, willst du nicht zur Arbeit gehen? Don't you want to go for the work? Ich so, oh nee. Und dann stehe ich auf, bereite mich vor, mache alles fertig. Pack meine Sachen, hol mein Essens, Vorrat für den Tag. Wasche mich, dusche mich. Und küsse nochmal und sage, ja, alles Gute für den restlichen Tag, wünsche eine schöne Zeit und so weiter und so fort. Und fahre zu meinen Kollegen, mit denen ich normalerweise zur Arbeit fahre. Und dann stehe ich hier und warte, denke mir, jetzt haben wir schon 20 nach 6. Wie kann das denn sein, dass er nicht da ist? Dann stehe ich doch mal raus und guckst du in der Garage rein. Weil sein also seine Auffahrt, kein Auto da. Hä? Ist er jetzt schon weggefahren ohne mich? Ich bin doch die ganze Zeit da gewesen. Wir treffen uns doch normalerweise 20 nach 6. Komisch. Und dann gucke ich ganz kurz auf meine Uhr. Ich hab die Uhr heute schon mehrmals angeschaut gehabt. Ich habe sie in der Küche angeschaut gehabt. Ich habe es im Schlafzimmer angeschaut gehabt. Ich habe es jetzt auf dem Handy zweimal gesehen gehabt. Ich habe es nicht kapiert, dass es 7:20 Uhr ist. Ich habe eine Stunde komplett verratzt. Ja. Bin aber wirklich eine Stunde genau später aufgewacht. Oder ein bisschen aus dem Bett rausgekrochen. Und ich habe es einfach nicht geballert, dass es 20 nach 7 ist. Alter Schwede, ey. Oh, ich dachte, es ist die ganze Zeit 20 nach 6. Oder beziehungsweise alle an. So 20 nach 5, wo ich aufgestanden bin und so weiter. Also so verballert war ich noch nie, ey. Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie geschafft. Aber so ist es. Also ich habe es wirklich geschafft, komplett die Zeit eine Stunde als früher einzuschätzen. Und das immer eine Stunde lang. Ja, es ist mir nicht aufgefallen. Naja, gut. Also damit müssen wir jetzt leben. Fahren wir halt alleine zur Arbeit und kann euch dann dementsprechend diesen Podcast hier präsentieren. Ja, worüber wollte ich in diesem Podcast reden? Was halt jetzt ziemlich aufgefallen ist, die letzten, also wie gesagt, wir waren Urlaub, 2 Wochen lang. Gab es auch keine Updates und sonst irgendwas. Ich müsste halt auch mal wieder YouTube-Videos hochladen, aber mache halt einfach immer noch diese Podcast-Folgen, weil ich dafür Zeit habe und Zeit finde. Ganz, ganz gerne. Und das beim Autofahren ist eigentlich optimal. Ja, die Inflation greift um sich. Wir in Deutschland sind davon extremst betroffen, was die Energiepreise angeht. Strom- und Gaspreise explodieren. Parabol. Alles, was Parabol nach oben geht, wird auch dementsprechend runterkommen. Ja. Aber es wird nie wieder das alte Niveau erreichen. Es wird nie wieder irgendwie das alte Niveau erreichen. Und darauf muss sich Deutschland einstellen. Ich habe es aber davor schon gesagt gehabt. In vielen, vielen Podcast-Folgen. Deutschland, Europa wird es extrem schwer in dieser globalen Konstellation haben, weil wir einfach keine Rohstoffe haben, keine eigenen seltenen Erden haben. Und wir uns selber abschaffen durch unsere politischen Maßnahmen, Ideologien und Fanatismus, kann ich fast sagen. Ja, aber es ist ja teilweise wirklich dermaßen irrational, was unsere Politiker und unsere instrumentalisierenden Regierungsparteien da abziehen. Das andere sagen, es ist auch immer noch gestört. Ja, ich sage auch, dass es gestört ist. Das ist Wahnsinn. Wir können doch in eine grüne Energiewende in dieses Land, in diesem Land voranbringen. Ja, wir sind auch die, in Klammern, die einzigen weltweit, die so eine, ich sag mal, so einen Fanatismus an den Tag legen, was diese Sache angeht, ja. Also wir opfern alles, damit wir diese Energiewende rumbekommen, und wir kriegen es nicht gebacken. Und warum kriegen wir es nicht gebacken? Weil wir nicht die Voraussetzungen haben, weil die Voraussetzungen, die geschaffen worden sind, in den letzten Jahrzehnten an Politik einfach so viel verschlissen haben, auf deren Fundament wir jetzt irgendwie aufbauen müssen. Und weil uns die Energiepreise den Garaus machen, ja. Klar, wir sollen unabhängig werden, aber wie wollen wir unabhängig werden, wenn wir komplett abhängig sind von äußeren Rohstofflieferungen, unter anderem natürlich ganz, ganz, ganz viel und ganz stark abhängig von den Gaslieferungen von Erdöl. Und unsere eigene Politik ist nicht kapiert, dass wir darauf angewiesen sind, und zwar auf russisches Erdgas, ja. Und das sind so Punkte, wo ich einfach noch einfach, ja, ich möchte sogar applaudieren sagen möchte, weil so viel Inkompetenz, was aktuell in der Regierung sitzt, das hat, glaube ich, Deutschland so noch nie gesehen. Also ehrlich gesagt noch nie. Und das wird viele, viele, viele nachhaltige Probleme mit sich bringen. Ja, definitiv. Also nicht nur für uns Bürger, sondern auch für viele Unternehmen. Sehr viele Möglichkeiten dadurch natürlich auch eingrenzen. Ja. Man kann keine Energiewende im Land vorantreiben, wenn man nicht aktuell auf alternative Energiequellen zugreifen kann, ja. Und wir schaffen ja unser Atommüll ab, wir wollen ja keinen Atommüll mehr haben, aber weltweit produzieren und bauen sie immer mehr, also produzieren sie immer mehr auf atombasierende Elektrizität, ja, und bauen weltweit immer mehr Atommeiler. Und wir schaffen uns eigentlich ab. Ja, das mag ja alles gut und möglich sein, dass wir mit Windenergie, Wasser und Licht sicherlich Strom produzieren kann. Aber wir haben das Problem, dass es zeiten- und wetterabhängig sind, was ganz klar ein ganz, ganz großes Problem ist, weil wir es nicht speichern können. Wir können die Stromlast nicht abspeichern. Wir haben keine riesengroße Speichermöglichkeiten, wo wir irgendwie das produzierte, also vielleicht über Strom Sauerstoff und Wasserstoff trennen und dann dadurch wieder rückkoppeln oder Energie abspeichern. Außerdem haben wir so einen großen Verlust, wenn wir irgendwie Strom speichern wollen, weil das heißt wiederum, das geht nur über chemischen Weg, ja. Es gibt keine elektrische Speicherkapazität. Ja gut, über riesengroße, riesengroße Batterien. Aber das ist nicht ausgereift, das Prinzip aktuell. Und wir haben auch kein Prinzip, das funktionieren könnte. Es ist alles sehr, sehr unklar, wie man riesige Mengen an Strom speichern möchte. Es ist unklar. Es ist einfach, das, ja, und wir müssen das speichern, um letztendlich die Elektroautos auch bei Nacht tanken zu können. Gerade in Großstädten dann, wenn man dann das anschließt über Nacht, dass man halt den Tag überfahren kann. Wir müssten irgendwie Möglichkeiten finden, wie man wetterunabhängig den Strom auf alle Haushalte verteilt oder in die Unternehmen reinbringt. Es ist klar, Autarkie, nee, Autonomie war ich da. Ist zwar schön und gut. Und man kann ja gewisserweise die Solarzellen auf dem Dach anbringen, dann hat man tagsüber ein bisschen Strom. Aber es deckelt nicht oder es deckt nicht den Mindestbedarf. Ja? Und das ist genau das Thema, woran es scheitern wird. Weil wir dafür noch keine Lösung haben. Noch nicht. Wir können Lösungen finden. Es gibt gute Ansätze, aber die Ansätze sind dann noch nicht ausgereift. Und wir können aktuell auf keine Alternativen zugreifen, außer wir kaufen teuer Strom ein. Darum gehen auch die Energiepreise, die Strompreise in Deutschland sowas von Parabol nach oben. Parabolisch, ja. Weil wir einfach keine, weil die Ideologie nicht realitätsgebunden ist. Und das sagte ich schon in mehreren Podcast-Folgen und ich sage es auch meinen Kollegen und dann unterhalten sie ja irgendwie drüber, weil wir sehr in Unternehmen arbeiten, das sehr stark von Energiekosten abhängig ist, ja. Beziehungsweise also einen sehr hohen Energiebedarf hat an Elektrizität und an Gas. Also es ist eine perfekte Kombination, was natürlich dermaßen bescheiden für unsere Investoren ist, um das gelinde zu sagen. Und Deutschland hat sich damit ziemlich ganz klar positioniert. Wir wollen unsere Wirtschaft in Grund und Boden richten, weil wir es so weitermachen wie zuvor. Es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Es geht noch nicht. Wir haben noch nicht die Möglichkeiten geschaffen. Darum kauft man teuer Strom ein, die Preise gehen nach oben, der Euro kackt ab. Wir haben die Parität zum Dollar verloren, unterschritten. Der Dollar ist auf Abwägen nach oben, nach gen Norden, hat ein riesengroßes vollen Wedge verlassen und jetzt steigt der auch parabolisch. Ja, wie gesagt, alles, was parabolisch nach oben geht, wird auch irgendwann nicht parabolisch nach unten gehen. Ich vermute mal, es gibt da Möglichkeiten, gewisse Grenzen abzuschätzen, was den Dollar angeht, aber aktuell, also nach oben abzuschätzen, aber aktuell steigt er. Also es ist gelinde gesagt eine ziemliche drastische, klare Aussage des Euros für den europäischen Euroraum, weil Deutschland und Europa es sehr, sehr schwer haben werden. Oder es auch mittlerweile schon schwer hat, unabhängig von der Ukraine-Krise, unabhängig von den starken US-Dollar, unabhängig von den Gaslieferungen aus Russland und unabhängig von der Energiekrise, in der wir gerade aktuell stecken, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte ein Fundament, ein stabiles Fundament zu haben, mit dem wir sagen, für die Zukunft und für die nächsten Generationen Wohlstand schaffen. Ja? Und ich sehe hier riesengroße Verwerfungen auf uns zukommen. Das ist nicht nur, es kommt nicht nur in der Schulbildung an. Ja? Man sieht es ja auch an allen Ecken und Kanten. Wir haben in unserem Unternehmen fast keine Deutschen mehr. Gestern habe ich auch schon wieder gehört, dass jemand gekündigt hat. Der, ja gut, man Kündigungen kommen vor und sie werden auch neue eingestellt. Nur die Häufigkeit hat sich extrem verändert. Ja. Es ist viel, viel häufiger geworden und wir haben viel mehr polnische Nachbarn als Mitarbeiter drin, die natürlich alle fast oder wenig Deutsch können. Also es sind Verwerfungen in Deutschland vorhanden, die Qualität und die Güte der deutschen produzierten Waren einfach dermaßen drastisch reduziert. Da haben wir denn diesen Skandal gehabt, der weltweit Schlagzeilen produziert hat. Ja. Und das Plakett Made in Germany ist, beziehungsweise kann noch in gewisser Zeit gut gehen, doch viel bleibt da nicht mehr übrig. Und Deutschland ist da Vorreiter. Deutschland war schon immer Vorreiter und ist symbolcharakteristisch, dass der Euro so abkackt. Ja. Weil einfach auch die Größten wie Ray Dalio auf europäische und besonders auf deutsche Unternehmen gesetzt hat. Oder Short auf Unternehmen setzt, ja. Der shortet Deutschland. Der wettet auf fallendes, also auf was wettet er genau? Er wettet auf fallende Wertigkeit der Unternehmen an den Aktien. Also im Aktienbereich. Weil einfach wir durch die Energiekrise dermaßen in Strauchen kommen werden. Und das gerade aktuell geht es ja wirklich noch vielleicht zu Buche, dass wir halbwegs das hinbekommen. Aber es wird nicht mehr lange gehen, bis die ersten Unternehmen komplett pleite gehen. Es wird nicht mehr lange dauern. Und das kann deine Firma sein, das kann mein Unternehmen sein. Also, wo ich arbeite, das kann viele, viele deutsche und europäische Firmen in den Abgrund ziehen. Weil wir es einfach nicht mehr decken können. Weil unsere Kunden auch das die erhöhten Preise nicht immer abfangen können. Ja? Die haben auch Kostendruck. Das ist einerseits ganz klar. Auch durch die Diesel-, Sprit-, Gas- und Elektrizitätspreise, die einfach nur explodieren. Die haben auch Kostendruck, weil sie abhängig sind von Lieferketten, die weltweit dermaßen durch die Corona-Krise ins Wanken gekommen sind. Ja? Und teilweise einfach gibt es auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu bekommen oder auf Ewigkeit erstmal zu warten. Das sehen wir auch gerade. Wir wollen ja diese Schmelzwanne neu bauen. Und da sind die Preise einfach verdoppelt. Und Transformatoren, die früher einfach innerhalb von wenigen Monaten, es waren vielleicht so 6 Monate, 7 Monate gebraucht haben, bis sie geliefert worden wären. Ja. Mit dem rechnen sie jetzt mittlerweile ein Jahr. Es sind einfach doppelte Lieferzeiten. Obwohl das ein sehr guter und sehr, ich sag mal, zuverlässiger Partner bisher war, soweit ich weiß. Ja. Was Lieferung von Transformatoren angeht. Weil einfach einerseits die Kapazitäten nicht mehr da sind, um das zu bauen, und zweitens, weil die Materialien fehlen, und drittens, weil Lieferengpässe einfach zu zeitlichen Verwerfungen führen. Also dieses Ad-hoc-Geliefere, das hat sich einfach nicht ausgezahlt jetzt in dieser Situation. Weil jetzt müsste man einfach das auf Bestand haben, müsste man das einfach in viel mehr, wie man schon davor in seinem Lager aufgestockt hat. Und Marc Friedrich hat es ganz klar gesagt, dass man wirklich auch Geld hätte sparen können, jetzt ist es leider zu spät, indem man Nahrungsmittel kauft und einfach hortet. Dosen und ja, vor allem Nudeln und Eier kann man nicht lange aufheben, aber Nudeln kann man länger aufheben, Reis. Kartoffeln sind ja alles weiter explodiert, ist ja alles weiter am Steigen. Die Inflation greift um sich, Leute. Wie kann man sich da schützen? Wie kann man sich dagegen aufstellen? Ich denke, wir haben bei Bitcoin den Boden gesehen. Ich denke, wir stehen vor einer riesengroßen Rallye an den Aktienmärkten, einer neuen Dynastie an globaler Verwerfung, besonders dadurch, dass das ganze Geld wieder irgendwo hinfließen wird. Und es wird dorthin einfließen, wo die meisten Menschen jetzt rausgegangen sind und die größte auch Angst verspürt haben, dieser Abschwung an den Aktienmärkten in US 100, 500, Nasdaq, Dow Jones, an den europäischen. Europa will ich da außen vor lassen. Wie gesagt, Europa wird es noch schwieriger haben in der Zukunft. Doch wir haben eine Inflation, das heißt eine Geldentwertung, das heißt aber auch, dass unsere Werte, die wir besitzen, in den Aktienbereichen, im Kryptobereich auch mehr Wert, also die Wertigkeit zunimmt. Ja. Das heißt, Geld wird weniger wert, dafür wird das teurer. Und woran mache ich das fest? Es gibt viele Indikatoren, MACD-Indikatoren, es gibt Periodberechnungen, es gibt etliche Indikatoren, die man heranziehen kann. Nur ein ganz starker Indikator ist die Türkei. Ein ganz starkes Beispiel für eine galoppierende Inflation ist die Türkei. Und zwar hinsichtlich der türkischen Aktien und des Aktienindexes, wo alle vermutet haben, nicht alle, natürlich nicht alle, ich möchte Ihnen niemals sagen, doch wo der Normalbürger, so wie ich auch, ja, ich auch einer bin, anfänglich denken, mit steigenden Zinsraten müssten ja nachhaltig alles runterkommen und in dieser aktuellen globalen Wirtschaftslage müsste alles zusammenbrechen und alle Aktien in einen riesen Bärenmarkt übergehen. Zieht die Türkei mit ihren Index, Währungs, nicht, in, Wer, nicht Währ, auch Währungsindex, ja. Auch die Währung der Türkei ist dermaßen in einer Hyperinflation. Gute Nacht, Türkei. Das tut mir wirklich leid für alle Türken, die Geld da irgendwie in der türkischen Lira haben. Diese Währung ist dermaßen zerstört worden oder wird zerstört. Grauenvoll. Also echt grauenvoll, was da abgeht. Aber das war auch vorauszusehen, dass unser türkischer Präsident Erdogan einfach es nicht auf die Reihe bekommt, sich da richtig zu positionieren und die Zentralbank da aufzustellen, die einen miserablen Job gemacht hat, beziehungsweise auch teilweise noch macht. Und andererseits auch nicht die Regierungsmaßnahmen einfach keine Unterstützung für die Bürger darstellt, ja, sondern eher komplett die türkische Lira auf Abwägen in nördlichste Höhen katapultiert, ja. Und so verhält sich auch der Aktienmarkt in der Türkei. Er ist am Galoppieren nach oben und nicht nach unten. Und das ist das, was ich dir da mitgeben möchte. Es ist das beste Beispiel für eine Hyperinflation. Ja, ich rede von Hyperinflation. Weil die türkische Lira ist in einer Hyperinflation. Der türkische Aktienmarkt ist in einer, in Klammern, Hyperinflation. Inflation hundertprozentig, Hyperaktienmarkt, aber stark, sehr, sehr starke Inflation. Und daran sieht man die extreme Auswirkung von Gelddrucken. Die extremste in Europa aktuell wütende Auswirkung an Money Printing, einfach an Gelddrucken, weil die türkische Notenbank druckt so viel Geld, dass jede türkische Lira dermaßen an Wert verliert, wie sie noch nie in ihrer ganzen Geschichte erlebt hat. Und du musst dir mal einen Chart anschauen. Der ist Parabol, das ist eine Entwicklung, die wir in Deutschland schon mal erlebt haben vor dem Zweiten Weltkrieg, die wir definitiv nicht nochmal erleben wollten, aber die wir auch erleben werden, weil es nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Entweder die Aktienmärkte krachen alle in den Grund und Boden, der Schmerz wird riesengroß für viele, viele Unternehmen, vielleicht bricht die ganze Welt. Weltgeschehen zusammen oder die ganze Weltwirtschaft. Damit können wir es vielleicht aufhalten. Es gibt drei Arten, beziehungsweise eigentlich gibt es eigentlich nur zwei Arten, wie eine Inflation beendet werden kann. Und wir sind von zwei nicht so weit entfernt, sage ich mal so. Ja? Die erste ist ganz klar, und ich rede hier von Langfristigkeit. Ja, kurzfristig kann durch Erhöhung von den Leitzins der Aktienmärkte runterkommen, aber auch die Weltwährung sozusagen stabilisiert werden, wie zum Beispiel der US-Dollar oder die Währung stabilisiert werden. Sieht man ganz klar beim US-Dollar. Ja, der hat ja so viel Zulauf, weil alle Investoren sozusagen das Geld aus Europa wegziehen, in den starken US-Dollar stecken statt in den Euro. Der Euro sinkt natürlich noch stärker im Wert. Europäische Unternehmen haben es noch schwieriger, ihre Produkte zu verkaufen. Und keiner kauft mehr in Euro, also kaufen sie alle in Dollar. Der Dollar wird aber stärker. Wir kriegen letztendlich für den Dollar immer weniger, für den Euro immer weniger. Und das ist ein Todeskreislauf, weil die Investoren natürlich die Gelder wegziehen, ja, der Euro noch weiter abkackt, auf gut Deutsch gesagt, ja. Das heißt, wir kriegen, wenn wir irgendwo was einkaufen von außerhalb, müssen wir es noch teurer einkaufen, als es eh schon ist, weil der Euro ja am Wertgipfel verloren hat. Die Preise steigen natürlich noch stärker für uns und so kommen wir in den Todeskreislauf. Dass Amerika jetzt die Probleme hat, ihre Produkte außerhalb zu verkaufen, weil diese teuer sind, nicht im starken US-Dollar. Es hat natürlich leichter, Produkte von außerhalb einzukaufen. Erstmal dahingestellt, ja. Damit haben die Amerikaner auch zu kämpfen, gar keine Frage. Aber nicht so stark wie wir, wenn wir von den gerade im Energiesektor von außen abhängig sind. Und so stark abhängig sind und sein werden für die nächsten Jahre erstmal. Es ist leider eine Spirale, die nicht gut für Europa ist, definitiv nicht. So, das kurz am Rande gesagt. Also zwei Möglichkeiten, Inflation gewisserweise nachhaltig zu bekämpfen, ist Krieg. Weil dann bricht jede Währung zusammen und man muss wieder auf neuem Fundament bauen. Da wir das global haben, müsste man einen Weltkrieg haben, der dadurch sicherlich nicht gut für alle Länder wäre, für definitiv auch nicht wünschenswert ist, von dem auch viele sagen, er wäre das Ende der Menschheit. Wenn man wirklich einen globalen Wirtschaftskrieg kann man zwar schon, aber einen wirklichen einen Krieg auf, wo es keine Gewinner gibt, keine einzigen Gewinner, ja, egal auf welcher Seite. Oder die andere zweite Möglichkeit ist eine Währungsreform. Dann schiebt man zwar die Problematik auf, weil es wird sich immer wieder einholen in einer begrenzten Welt mit Zinseszinseffekte, Geld, Währung ins Leben zu rufen, die auf Zinseszins oder Zinseffekt basieren, weil keine Welt kann irgendwie Parabol irgendwann steigen. Aber dann ist es aufgeschoben, naja. Da ist es gewisserweise natürlich vor sich hingeschoben. Und wir wollen irgendwann mal einen europäischen Dollar haben. Europäischen Dollar, sag ich. Ein Euro. Ach nee, ein. Wie heißen sie? Einen E-Dollar, E-Euro, E-Dollar und so weiter. Also elektronischen Dollar, jetzt habe ich es, ja. Und darauf arbeiten die Notenbanken auch aktuell hin. Und das sind eigentlich die zwei einzigen Methoden, die einzigsten, wie man eine Hyperinflation in einen Zinses auf eine in einer auf Zinsen basierte Währung verhindern kann. Es gibt keine andere Methode. Weil jedes Gelddrucken endet irgendwann mal in einer zinsesparabolischen Anstieg von der Entwertung. In der Entwertung der Währung. Ja, so, dann können wir das Gelddrucken aufhören, aber dann bricht alles zusammen. Weil die Banken vom Gelddrucken abhängig sind, um ihre Kredite zu vergeben. Die wiederum können die Unternehmen nicht mehr unterstützen, weil die ja auch immer höhere Kostendruck haben und auch investieren wollen und müssen, um nachhaltig an den Aktienmärkten Gewinne abzuwerfen, ja, beziehungsweise ihre Gewinne zu rechtfertigen. Und wenn dann das Gelddrucken aufhört und kein Geld mehr ins System gepumpt wird, dann bricht es Kartenhaus in sich zusammen, weil jeder in immense Schulden versenkt und dieses Schuldengerüst nicht aufge ja, ich sag mal, dieses Schuldengerüst sozusagen gewisserweise am Leben erhalten bleiben, erhalten, gehalten werden kann, ja. Und so haben wir eine Todesspirale gerade im Bereich der Geldentwertung. Und das sehen wir in Deutschland. Wir sehen es in Europa, wir sehen es weltweit. Wir sehen es zwar nicht dort, wo wir es vermutet haben, am US-Dollar, aber der wird auch noch runterkommen und dann wird der auch entwerten. Weil jede Währung, die bisher auf diese Erde auf diese Erde gewisserweise gebaut worden ist oder entwickelt worden ist, bis auf den Bitcoin nehmbar, ja, ist inflationär. Oder, also nicht jede Währung, ja, Bitcoin ist ja zwar, ja, in gewissen Ländern ist Bitcoin eine Währung, ganz klar. Aber ich meine, auf Zinseseffekt basierende Währung ist inflationär. Und damit haben wir ein riesengroßes Problem weltweit. Genau, soweit dazu. Und ich hoffe, dir hat diese Ausgabe gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Und ich gehe jetzt mal wieder an meine Arbeit in Deutschland ein bisschen voranbringen. Was hier noch zu retten ist, versuche ich zu retten. Alles andere kann ich nicht machen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bis bald. Ciao. Und folge mir weiter, was ich. Werde glücklich und erfolgreich in all deinen Sorgen. Ciao.